Ihr Lieben, wenn es heißt, wir machen eine Predigt, wie bei True Story, heißt das, es ist vielleicht etwas, was total ungewohnt ist. Saskia hat eben den Bibeltext vorgelesen, der auch nochmal vor euch liegt. Und die Predigtart und Weise nennt sich Dialogformat. Dialogformat, wir kennen das, Dialog bedeutet, dass zwei Parteien miteinander kommunizieren. Das heißt, einmal Matthäa, die hier vorne gleich stehen wird, und ihr. Also, wir werden aufgefordert, uns jetzt gleich nochmal den Bibeltext durchzulesen. Ungefähr 2 bis 3 Minuten, dann nochmal Gedanken zu machen. Und danach sich auszutauschen. Mit so 2 bis 3er Gruppen, vielleicht auch 4, wir sind da nicht so streng. Und sich dann auf eine Frage zu einigen. Oder vielleicht auf ein Statement. Ich denke nämlich, dass wenn wir das lesen, dass wir da durchaus irgendwie Fragen bekommen oder uns denken so, das habe ich irgendwie noch gar nicht so richtig verstanden. Und diese Fragen werden dann gestellt. Ihr werdet euch melden, Matthäa nimmt euch dran. Und, wenn ihr dann drankommt, dann sind das vielleicht Fragen, die Matthäa beantworten kann, vielleicht aber auch nicht. Und dann wird sie nicht rumdrücken im Sinne und dann irgendwie versuchen, da vielleicht was zu erklären, sondern da gibt es in diesem Modell was total Tolles, das nennt sich Blitzableiter. Das bedeutet, dass wir uns im Vorfeld jemanden ausgedacht haben, der jetzt hier unter uns sitzt, der aber nicht Bescheid weiß, dass er es ist. Oder vielleicht doch, weil sie vorher gefragt wurde. Ja? Also, für den Fall, dass Matthäa dann ins Schwimmen kommt und nicht weiß, was sie antworten soll, gibt sie diese Frage an Esther ab und Esther wird diese dann ganz souverän für uns beantworten. Du weißt es seit heute Morgen. Er ist ja quasi kurz vorm Gottesdienst. Okay, gut. Dann würde ich euch jetzt ermutigen, nochmal in den Bibeltext reinzuschauen. Nach 2 bis 3 Minuten gehen wir dann in die Kleingruppen und ich übergebe.
Ihr hattet einmal kurz Zeit, den Text nochmal für euch wahrzunehmen und jetzt wäre es an der Zeit, sich einfach mal so mit 2, 3 Leuten, die so um einen rum sitzen, sich kurz auszutauschen und, wie Johnny schon sagte, mal auf eine Frage oder ein Statement zu einigen. Ein paar Minuten Zeit dafür. Wir machen noch so ungefähr 30 Sekunden. Dann könnt ihr euch auf eine Frage oder ein Statement einigen. So, ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen auf dieses Experiment einlassen. Ich bin gespannt, was jetzt so kommt. Wir haben zwei Leute, die mit Mikros rumgehen. Wartet einen Moment, bis die mit den Mikros dann auch da sind. Und dann gehen wir in die Nachhak-Ausquetschrunde. So habt ihr es, glaube ich, genannt, ne? Ja, genau. Ich habe ein bisschen Angst, aber ist okay. So stehe ich unter was für einem Stress man die ganze Woche steht. Da ist eine Frage.
Ich sage kurz meinen Namen, ich bin Kathi. Das haben wir in der Woche auch immer so gemacht, deswegen. Hier steht erstmal der letzte Teil von Vers 21. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen, die Griechen streben nach Weisheit, wir dagegen verkünden Christus. Das klingt für meinen Geschmack ein bisschen nach, diese Verkündigung von Christus ist das Gegenteil von Zeichen und Weisheit. Und das würde ich jetzt tatsächlich persönlich nicht so sehen. Ich finde es aber dieser Geschmack irgendwie von diesem Wort dagegen. Und das würde mich interessieren, was du dazu sagst.
Das stimmt. Ich finde das cool, dass du die Frage stellst. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch so klingen könnte, so nach dem Motto, alle Christen sind nur blöd und haben nichts vorzuweisen. So. Dem ist natürlich nicht so. Was Paulus damit zum Ausdruck bringt, ist, dass unsere menschliche Weisheit, das, was wir mit unserem Verstand begreifen können, dass das seine Grenze hat. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Menschen, die vielleicht versuchen, ganz viel vom Kopf her zu verstehen und zu erfassen und logisch zu durchdenken. Und es gibt auf der anderen Seite auch Menschen, die irgendwie versuchen oder die nach sowas wie einer äußeren Bestätigung suchen. Was ich denke, was auch so für dieses Zeichen stehen kann, sowas wie, wenn ich zum Beispiel im Lobpreis ein gutes Gefühl habe, ist das eine Bestätigung dafür, dass Gott da ist? Hat eine Grenze. So. Beides ist nicht schlecht. Gott so zu begreifen zu wollen und dem nachzugehen und das logisch zu durchdenken zu wollen oder auch ein Zeichen zu erwarten oder eine Gebetserhörung. Und trotzdem hat das eben seine Grenze, weil er einfach sehr viel größer ist. Und das, worauf es letztlich ankommt, ist Christus, der Gekreuzigte. Reicht das als Antwort? Sehr gut.
Wir haben die Frage, warum sich der Text hauptsächlich mit den Juden und Griechen beschäftigt und was mit allen anderen ist.
Auch eine gute Frage. Juden und Griechen, also das ist ja an die Gemeinde in Korinth geschrieben, das heißt, da waren viele Griechen da und auch eine jüdische Fraktion. Korinth war jetzt ein Ort, wo sich alle möglichen Völker angesammelt haben. Und Paulus benutzt das jetzt aber nicht, um zu sagen, okay, es gibt die Gruppe und die Gruppe. Und man merkt es später auch im Text, nimmt er Bezug auf Juden und alle anderen Völker. Was schon mal einen Hinweis darauf gibt, dass er meint letztlich alle Völker. Also alle Heidenvölker, biblisch gesprochen, alle Nationen, die auf eine bestimmte Art und Weise denken und Juden, die auf eine andere Art und Weise denken. Also das, was er damit ausdrücken will, sind nicht die Völker, sondern wofür sie stehen in ihrer Denkweise. Macht das Sinn? Irgendwie. Okay.
Ja, ich möchte eigentlich auch nochmal gerne so auf Kathi eingehen. Wir haben uns da ebenfalls Gedanken gemacht über die Juden und die Christen, stehen ja im Prinzip für verschiedene Völkergruppen. Und wenn man das jetzt so auf die heutige Zeit überträgt, hat man ja auch verschiedene Einflüsse hier in unserer Gesellschaft. Und es steht ja im Prinzip auch, dass wir dagegen Christus verkünden, den Gekreuzigten. Wie kriegen wir das hin, dass wir die Leute, die einzelnen Völkergruppen, die jetzt hier vor Ort sind, auch erreichen können? Das ist ja, das steht ja da auch so ein bisschen im Widerspruch. Und das beschäftigt mich eigentlich auch, oder uns auch hier in der Kleingruppe.
Darf ich kurz eine Rückfrage stellen? Was genau ist mit dem Widerspruch gemeint?
Naja, dass im Prinzip so die einzelnen Völkergruppen sich in sich selber ruhen, im Prinzip um das eigene Ego sich alles dreht und Gott eigentlich gar keinen Platz mehr dafür hat. Und wenn wir dann mit so einer Botschaft kommen, wir sprechen über den Gekreuzigten, wie können wir die Leute da erreichen? Also, dass wir...
Das ist echt gut.
Tut mir leid.
Das war unser Gefühl. Find ich total gut. Ich habe ja einen Blitzableiter, ne? Ich habe einen Gedanken dazu. Ich würde trotzdem ganz gerne, auch weil ich eine Vorstellung habe, dass Esther mit ihrer Erfahrung da vielleicht doch ein bisschen was zu sagen könnte, wie das so geht mit den unterschiedlichen. Das Mikro kommt.
Ich drehe mich mal so um, ne? Dann kann man mich ein bisschen sehen. Ich arbeite ganz viel mit Muslimen, also fast hauptsächlich. Und ich merke immer wieder, ich würde wirklich dafür brennen, echt, dass die wirklich alle Jesus kennenlernen. Und ich bete und wünsche mir echt eine krasse Erweckung. Weiß aber auch, dass es natürlich ganz viel über Beziehungen geht. Und ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, wo man anknüpft. Dass wir in Beziehungen Gemeinschaft leben mit Christen, definitiv, aber auch nicht nur. Dass unser Auftrag auch ist, da wo wir sind, in unserem Job, in unserem Umfeld, wirklich in unserer Nachbarschaft, Gemeinschaft so vorzuleben, dass wir quasi auf Jesus hinweisen können. Und ich spreche jetzt mal nur für die Gruppe von Menschen, die Muslime sind, die islamisch glauben, weil also ich damit Erfahrung habe und das mir gerade am einfachsten fällt, ist der Punkt so ein bisschen, ich suche immer gerne nach Gemeinsamkeiten. Und mit ihnen über Gott zu sprechen, ist überhaupt gar kein Ding, weil sie ja auch nur sagen, oh, wir haben einen Gott. Und dann gehen wir tiefer ins Gespräch und ich merke, je mehr die Beziehung wächst, desto eher fragen sie nach meinem Glauben. Und andersrum frage ich ja auch. Und dann ist es ganz spannend, dass dann manchmal so Momente kommen, wo man wirklich dann merkt auf einmal, wirklich zwischen Tür und Angel, dass du dann beim Spülen mit der 15-jährigen Tochter von der Familie, du auf einmal erklären kannst wirklich, warum wir Jesus brauchen. Und ich glaube, dass da ein ganz, ganz großes Geschenk drin liegt, dass wir nicht mit dem Kopf durch die Wand, ist das richtig? Ja, ne? Mit dem Kopf durch die Wand, sondern wir eher anklopfen. Anklopfen und fragen, hallo, wir sind auch da, so wie Jesus auch anklopft. Und ich weiß, es kostet Anstrengung und es ist auch nicht unbedingt easy. Und es gibt halt, ne, es ist für mich einfach, weil ich weiß, ich habe meistens eine Zielgruppe, der ich begegne. Aber wenn man viele verschiedene Menschen hat mit vielen verschiedenen Hintergründen und Geschichten, ist es gar nicht so einfach. Aber würde einfach ermutigen, so einfach mal loszulegen und da ganz konkret in kleinen Schritten voranzugehen.
Dankeschön. Ich würde eine kleine Ergänzung machen tatsächlich, weil, also es spielt damit rein. Ich glaube, es hängt auch einfach ganz viel daran, ob wir uns trauen, Jesus zu verkündigen. Und ob wir dann in dem Moment, wo wir merken, okay, jetzt ist Beziehung ist vielleicht gut oder das Gespräch ist gut oder da ist vielleicht sowas wie eine offene Tür, einfach mutig sagen und Christus den Gekreuzigten benennen. Was anderes hat Jesus ja auch nicht gemacht. Und dann haben sich die Leute dann entschieden, wie sie damit umgehen wollen. Soweit. Reicht das? Erstmal. Wir bleiben im Gespräch.
Jetzt steht in Vers 21, die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt. Das ist ja wunderschön abstrakt. Kannst du uns einmal sagen, wie sich das äußert, dass die Weisheit Gottes sich in dieser Welt zeigt?
Kann ich, glaube ich. Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt, ist schlicht und einfach, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Er ist Gottes Sohn, er ist in diese Welt gekommen, ist am Kreuz gestorben, ist auferstanden. Ich könnte es noch ein bisschen ausformulieren, wenn du möchtest, aber... Wir gucken mal, ob eine andere Frage kommt, dann könnte ich, vielleicht geht es in dieselbe Richtung. Aber praktisch ist das das, ne? Jesus ist in die Welt gekommen, Jesus ist die Weisheit Gottes, das, was da alles passiert ist.
Also es ist direkt dazu, weil deine Antwort passt mir nicht so ganz.
Ah, okay.
Nein, und zwar deshalb, weil ich das so verstehe, also die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt. So, wir haben es nicht begriffen oder die Welt hat es nicht begriffen und deshalb hat Gott beschlossen, Jesus zu schicken. Also muss die Weisheit ja vorher schon sich irgendwie gezeigt haben und wir haben es nicht begriffen. So verstehe ich das und deswegen wäre jetzt immer noch die Frage, wie sich die Weisheit Gott vor Jesus in der Welt gezeigt hat.
Nee, hier steht, aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Das heißt also, Gott ist mit seiner Weisheit gekommen, mit seiner Botschaft. Also es gibt auch die Möglichkeit, Gott in der Welt zu erkennen, da redet Paulus im Römerbrief davon. Das ist noch ein anderer Aspekt, aber hier heißt es, dass die Welt mit ihrer eigenen Weisheit die Weisheit Gottes nicht erkannt hat. Also die ist zwar da, aber so wie sie sich danach ausrichten, hat das nicht funktioniert. Oder beziehst du dich gerade noch auf eine andere Stelle, die ich gerade übersehen habe?
Nee, danach kommt dann, deshalb hat Gott beschlossen. Und deshalb ist das für mich ein Danach, deshalb hat Gott beschlossen, Jesus zu schicken.
Nein, deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Also, man kann das zeitlich sehen. Genau, also wie ich es verstehe, ist es, Gott ist in diese Welt gekommen. Und ich meine, alles, was Gott tut, ist ein Stück weit außerhalb der Zeit. Also kann man jetzt nicht sehen, okay, jetzt hat die Welt das nicht begriffen und jetzt beschließt Gott, das und das zu tun. Sondern, ich meine, was da ja drin steckt, ist, dass Gott einen ganz anderen Weg wählt, als wir uns das mit unserem Verstand vorstellen können. Genau, so ungefähr.
Ich würde vielleicht nur sonst noch dazu ergänzen, die könnte nicht dann die unsinnige Botschaft auch sein, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist? Also dass vorher die Weisheit wäre dann halt die Geburt und wir haben es halt nicht gerafft und dann hat Gott halt gesagt, ja, er muss sterben und für uns auferstehen und vielleicht schnallen sie es dann mal. Also so hätte ich das jetzt, wenn du gesagt hast, Heike, das wäre die, von der zeitlichen Abfolge her, würde ich dann vielleicht sagen, das wäre dann so.
Könnte man bestimmt auch so denken. Ich glaube, also wir machen das jetzt ja gerade, weil das für unseren Kopf mehr Sinn macht, wenn das eine zeitliche Abfolge ist. Was nochmal deutlich macht, Gottes Weisheit steht über dem. Und es ist halt außerhalb der Zeit. Aber wenn es das hilft, kann man sich das bestimmt auch so vorstellen. Natürlich ist Gott als Licht in die Welt gekommen und die Welt hat es nicht erkannt. Und dann ist er gestorben. So. Ich würde sagen, eine Frage machen wir noch. Oder gibt es noch? Okay, zwei vielleicht noch. Ja, okay. Ich will euch nicht abwürgen.
Das, was ich total spannend finde, ist, was sich ja heute immer noch nicht geändert hat zu damals, ist, dass Menschen, die Christen sind, manchmal für dumm und naiv gehalten werden, weil sie an etwas glauben, was nicht erklärbar ist. Und vielleicht passt das so ein bisschen auch zu dieser Weisheit, dass wir eine andere Weisheit haben als die Menschen, die halt nicht glauben. Und deshalb finde ich den letzten Vers total wichtig. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Dass dieser Tod von Jesus am Kreuz eigentlich als schwach für viele gilt, weil Gott sich nicht durchsetzen konnte. Wie häufig haben wir die Frage, warum macht Gott das nicht, wenn ich das gerne so hätte? Weil Gott vielleicht einen anderen Plan hat und eine andere Weisheit. Das wäre meine Erklärung. Oder so wie ich das jetzt momentan verstehen würde, in 10 Jahren verstehe ich es vielleicht anders.
Das stimmt. Danke dafür. Ich lasse das mal als Statement einfach so stehen, ne? Das glaube ich gut. Okay, eine Frage noch. Da war, glaube ich, eben noch eine Meldung.
Ja, und zwar ist auch so ein bisschen nochmal Thema, was wir zum Schluss hatten. Vers, wo ist denn das? 23, also die Botschaft vom Kreuz des Gekreuzigten, bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker reine Dummheit. Ist das heute immer noch so? Warum ist das so, dass man an der Botschaft vom Kreuz so Anstoß nimmt?
Tja, warum ist das so? Das ist schon erstaunlich. Man sieht es ja auch immer wieder in unserer Gesellschaft, dass dann Kreuze abgehängt werden oder so in öffentlichen Gebäuden. Kann man sich die Frage stellen, warum? Warum riecht das so Anstoß an? Ich finde, es zeigt was. Es zeigt nämlich, dass das Wort vom Kreuz, also Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi, immer noch eine Macht hat. Und immer noch Menschen damit auch ein Stück weit ja mit sich selbst konfrontiert werden. Damit, wer sie sind, wie sie ihr Leben leben und auch ein Stück weit mit ihrer Schuld konfrontiert werden. Ob das jetzt immer so ganz bewusst ist, ist die Frage, ne? Aber warum haben die, die Schriftgelehrten und die religiösen Anführer und so, die Jesus so verurteilt haben, warum haben die ihn so sehr verurteilt, gehasst, Anstoß an ihm genommen? Weil er ihnen auch ein Stück weit einen Spiegel vorgehalten hat und ihnen zeigen musste, dass nicht das, was sie alles begreifen, wunderbar richtig ist. Und ich glaube, dass das oft gar nicht so ganz bewusst passiert, aber dass man dann so automatisch in so ein geh mir weg damit und sofort halt Mauern hochfährt, bevor ihm das überhaupt bewusst ist, dass so ein Prozess passiert. Aber ich glaube, dass das immer noch auslöst. Und deswegen, so das Kreuz hat immer noch Macht. Und darauf können wir uns auch verlassen. Ich habe noch einen Gedanken, der mir noch wichtig geworden ist in diesem Text. Paulus stellt hier ja zwei Dinge gegenüber. Da ist die Weisheit Gottes und da ist die Weisheit in der Welt, die Weisheit der Menschen. Und vielleicht kurz so zum Hintergrund, was man dazu wissen sollte. Er schreibt ja eine Gemeinde, die auch stark mit Spaltungen zu kämpfen hat. Da sind irgendwie unterschiedliche Meinungen. Da gibt es Leute, die unterschiedlichen Lehrern folgen und darüber in Streit geraten. Und Paulus macht deutlich, okay, es geht nicht darum, ob ich jetzt einer bestimmten Lehrmeinung folge, einem Apollos oder einem Petrus oder einem Paulus, sondern es geht um Christus. Und darin müssen wir sozusagen eins sein. So ein bisschen wie, also ich meine, auch das kennen wir ja von heute, ne? Dass man so unterschiedliche Meinungen hat und man, der eine beschäftigt sich damit und der andere beschäftigt sich damit und plötzlich hat man so unterschiedliche Meinungen da stehen und es geht nicht mehr um Christus. Und das ist das, worum es Paulus hier geht. All das, wo Menschen sich für weise halten, das macht Paulus sehr deutlich, all die tollen Prediger, die es gibt oder die religiösen Leiter oder die Weisen, die Philosophen, was auch immer, Gott hat die bloßgestellt und gesagt, dass letztlich habt ihr keine Ahnung. Ihr könnt noch so toll klingen mit eurer rhetorisch perfekten Rede. Das reicht nicht. Es reicht nicht, um gerettet zu werden. Rettung kommt nicht von einer guten Philosophie oder so. Oder ich glaube auch, dass dieser Text, ich finde, er spricht so in unsere Zeit, wenn wir bestimmte Sachen tun, auf eine bestimmte Weise handeln, dann werden wir glücklich oder sowas. Das wird ja uns überall in irgendeiner Form gespiegelt. Und da muss man ja nur in Social Media unterwegs sein oder sich irgendwelche YouTuber angucken und Influencer und so. How to create a better lifestyle. 7 Schritte zum Glücklichsein oder so was auch immer. Ne? Das verspricht irgendwie schnelle Erfolge, dass ich dadurch was erreiche in meinem Leben. Und das greift Paulus praktisch nochmal auf und sagt, nee, Gott steht über dem. Und ich glaube, da wo wir in diesem Text sind, ist genau da. Wir wünschen uns oft diese schnellen Erfolge. Dass dieses ganze schneller, höher, weiter, das prägt uns ja. Das prägt sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft. Erfolg muss man auch direkt sehen. Sei es jetzt das Diätprogramm, so 5 Kilo in 2 Wochen oder so, definierte Bauchmuskeln in 1 Woche oder keine Ahnung, ne? So alles Mögliche gibt es ja. Oder gestern beim Einkaufen, das war witzig, da war ich in der Duschgelabteilung. Und die Namen der Duschgels sind schon echt spannend. Habt ihr da schon mal drauf geachtet? Da gibt es sowas wie Lebensfreude, Anti-Stress, Hallo Gemütlichkeit, Happiness, gute Laune, wachgeküsst, Glücksmoment, sogar Love in a Seashell. Und das alles verspricht ein Duschgel. Hammer, oder? Also, ich glaube, uns ist völlig klar, dass wir jetzt die Liebe nicht in einem Duschgel finden. Und trotzdem spricht uns das ja so an, weil es irgendwie, also ich glaube, wir denken da nicht wirklich drüber nach, und trotzdem verspricht es ja einen schnellen Erfolg. Ich habe das Anti-Stress-Duschgel genommen. Fand ich nett. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber offensichtlich hat das was ausgesagt bei mir. Na gut, wie auch immer. Aber es ist doch auch so bei Gott so, wenn wir zu Gott gehen, wenn ich bete, dann will ich eine Antwort haben. Dann soll er mein Gebet erhören. Oder es kommen so Fragen auf, sollte ich nicht viel glücklicher sein oder sollte ich nicht erfolgreicher sein in bestimmten Bereichen, einfach weil ich mein Leben Jesus gegeben habe? Oder sollte ich mich nicht besser fühlen? Und das Gefühl spielt hier auch ganz stark mit rein. Ich habe es eben schon erwähnt, ne? Die Lobpreiszeit wird dann nur gut, wenn ich das auch spüre, dass Gott da ist. Das ist nicht schlecht, das ist okay. Aber wenn es nur noch darauf ankommt, wird es halt schräg. Weil das dann sozusagen als der Erfolg verbucht wird. Auf der anderen Seite wünschen wir uns auch, Dinge begreifen zu können. Wir haben einmal so dieses Erfolgserlebnis und irgendwie so sichtbare Zeichen sehen. Und auf der anderen Seite eben dieses, wir wollen das auch begreifen. Auch das prägt unsere Gesellschaft ja. Wissenschaft hat einen hohen Stellenwert. Und selbst im Glauben, man kann ganz viel im Glauben aus der Geschichte Jesu kann man wissenschaftlich nachweisen und prüfen und erklären und die Wahrheit der Auferstehung nachweisen, solche Geschichten, und da, ne, zumindest so in die Richtung gehen. Das muss irgendwie logisch sein. Und wenn es nicht logisch ist, dann ist es nicht wahr. Oder so. Diese beiden Ansätze, ne, so Suche nach Erfolg und das Begreifen zu wollen vom Verstand her, das ist beides nicht schlecht. Das ist okay, wenn es sozusagen eine Tür öffnet. Aber es hat eine Grenze. Und genau da spricht Paulus rein. Dieses Ärgernis. Letztlich ist, äußerlich ist da kein Erfolg. Wo Jesus am Kreuz stirbt, ist alles vorbei. Und da gibt es nicht dieses Erfolgserlebnis. Da, im Gegenteil, das ist eher so, das ist grausam. Ne? So gefühlsmäßig happy-clappy ist da nichts mit. Und die Dummheit auf der anderen Seite ist eben, ne, das ist völlig unlogisch. Ein Gott, der stirbt. Also, was kann das für ein Gott sein? Das Kreuz zu begreifen, Zugang zu haben, ne, zu diesem tiefen Geheimnis, habe ich nicht, indem ich unwiderlegbare Beweise aufbringen kann. Und das Geheimnis erschließt sich mir auch nicht, wenn ich Erfolge sehe, wenn ich das irgendwie erspüren kann. Und ich glaube trotzdem, wir hatten alle bestimmt so Momente, wo irgendwie vom Verstand her, was man begriffen hat, irgendwie hat es Klick gemacht. Das ist cool. Wer hatte das schon mal so, dass man so irgendwie dachte, ah, boah, das macht voll Sinn. Gibt es? Oder auch, dass sich diese Botschaft so plötzlich so anrührt und du irgendwie merkst so, boah, eigentlich möchte ich gerade nur weinen, weil das so, so tief ist und so schön und weil Gott so gut ist. Das ist voll okay und das ist gut. Es ist schön, dass Gott auch dadurch spricht. Und trotzdem sind es erstmal unsere menschlichen Ansätze. Deswegen mein Punkt, wie nähern wir uns dem Kreuz? Wie setzen wir uns dieser Botschaft aus? Das Kreuz meint Jesu Tod und Auferstehung, das gehört zusammen, ne? Und meint, dass dadurch Erlösung und Rettung zu uns kommt. Dadurch. Durch nichts anderes. Und es meint auch, dass wir uns eben nicht selbst retten können. Das müssen wir uns auch gesagt sein lassen. Durch ein, keine Ahnung, besonders durchdachtes, erfolgreiches Leben, was auch immer. Und das ist die True Story, die wahre Geschichte. Du bist unendlich geliebt. Und der dich so unendlich liebt, will das Leben für dich. Und deswegen gibt er sein Leben für dich. Wenn ich das so sage, sind das auch wieder nur Worte. Und eigentlich sind diese Worte leer im Vergleich zu dem, was es tatsächlich bedeutet. Gott ist größer als unser Verstand, als unsere Gefühle. Aber letztlich geht es nur darum, das einfach anzunehmen. Das anzunehmen. Gott rettet dich, er kommt zu dir. Wie nähern wir uns dem Kreuz? Indem wir das annehmen wie ein Kind. Diese Wahrheit hören und es wirken lassen. Und annehmen wie ein Kind heißt, auch eine gewisse Demut zu haben. Deswegen mein letzter Punkt. Wir hatten im letzten Katja-Stunde da kurz drüber gesprochen. Wie haben wir lesen gelernt in der Schule? Ich habe dem Lehrer in der Grundschule habe ich bestimmt nicht vorgeschrieben, wie er mir die Buchstaben beizubringen hat. Also war ich wahrscheinlich viel zu klein und eingeschüchtert für. Aber es wäre mir ja nicht eingefallen, dem Lehrer zu erklären, wie er mir den Buchstaben zu erklären hat. Der Gedanke ist auch ein bisschen bescheuert, ne? Ich habe das, so wie ich in der Schule lesen gelernt habe, habe ich das einfach angenommen, was der Lehrer mir beibringt. Und so nehmen wir die Botschaft vom Kreuz an. Wir nehmen das einfach an, was er tut, was er da getan hat. Auf der einen Seite heißt es loszulassen, dass ich alles begreifen und verstehen muss und dass alles logisch ist und damit auch, dass ich das irgendwie allein hinkriege. Auch beim Lesen lernen ging ja nicht alles sofort, ne? Sondern Schritt für Schritt, Buchstabe für Buchstabe und es ging nicht ohne Hilfe. Auf der anderen Seite heißt es loszulassen, dass ich für alles irgendwie eine Bestätigung oder ein Zeichen brauche. Als die Juden von Jesus ein Zeichen gefordert haben, hat Jesus gesagt, sie kriegen nur dieses Zeichen, dass er stirbt und nach 3 Tagen wieder aufersteht. Das ist das, was wir uns gesagt sein lassen müssen. Ich möchte euch einladen, euch das Wort vom Kreuz gesagt sein zu lassen. Er liebt dich. Und der dich liebt, hat sein Leben für deins gegeben. Und ein erfülltes Leben finden wir eben nicht, wenn wir alles durchdrungen haben und nicht in äußerlichen Erfolgen. Aber Gott hat in seiner unendlichen Weisheit einen Weg für uns gemacht zu diesem erfüllten Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.